So, guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 10:30 FM, ein neuer Podcast für eine neue Politik. Und Chile despertó, Chile ist aufgewacht. Das Land, da haben wir gesehen, Demonstrationen von weit über 1 Million Menschen in Santiago de Chile, die Hauptstadt, gegen das Austeritätsprogramm vom Präsidenten Piñera, der zufällig Multimilliardär ist oder vielleicht sogar Milliardär. Was ist da los? Was passiert und was könnte passieren? Immer wieder beschweren sich jedes Mal, wenn wir mit sozialistischen Ideen kommen, sagt irgendeine Venezuela. Aber wenn einer sagt, Austerität funktioniert auch nicht, dann sagt niemand Chile oder Ecuador oder die vielen, vielen anderen Länder, wo die Austerität nicht funktioniert hat. Aber wir haben heute jemand dabei, tatsächlich live zugeschaltet, aus Chile. Jakob Graf ist in Chile. Er schreibt über Chile bei america21.de und er promoviert in Jena zu Landkonflikten in Chile und in Indien. Jakob, herzlich willkommen bei 10:30 FM.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
So, du bist gerade da, südlich von Santiago. Was ist die gegenwärtige Situation? In der letzten Woche haben wir vielleicht ein bisschen weniger gehört in Europa.
Ja, gerade heute ist Generalstreik. Noch kann ich gar nicht einschätzen, wie das draußen, was da los ist. Hier ist gerade kurz nach 11 erst am Morgen. Generell kann man sagen, die Proteste hier sind seit 3 Wochen nicht abgeebbt. Ich würde sagen, dass sich in den nächsten Tagen auch entscheidet, wie es weitergeht. Aber seit 3 Wochen sind hier Millionen Leute auf der Straße. Wenn wir hier durchs Land fahren, gibt es Barrikaden auf den Straßen. Auch heute sind wieder viele Straßen blockiert. Die Leute gehen auf die Straße, blockieren große Autobahnen, große Straßen mit entweder Barrikaden, die dann ein bisschen brennen oder lodern, oder eben einfach, dass sie vorne die Autobahn mit einer kleinen Demo oder einem Auflauf blockieren. Es gibt auch schöne Sachen wie, die Leute, die tanzen, werden dann zum Weiterfahren aufgefordert und alle Leute sollen aussteigen und tanzen und so. Also es gibt ganz plurale Protestformen dann selbst in so einem Autobahnblockade oder bei so kleineren Straßenblockaden auch. Sonst gibt es riesige Demos weiterhin. Also was jetzt nicht mehr so stark ist wie am Anfang, hat Piñera, also der rechtskonservative Präsident in Chile, diese Proteste als etwas total Legitimes bezeichnet und immer ignoriert, dass sie gegen ihn sind eigentlich. Die Proteste haben von Beginn an auch immer gesagt, er soll eigentlich abtreten. Sie wollen, dass Piñera, renuncia Piñera, schreien die Leute die ganze Zeit. Es geht darum, dass er seinen Rücktritt ankündigt und dass er zurücktritt als Präsident. Aber lange Zeit hat er die Proteste selbst für etwas ganz Legitimes erklärt. Und obwohl die großen Demonstrationen nicht angemeldet waren, also riesige Demonstrationen, nicht nur in Santiago, auch hier in Temuco, wo 200.000 Leute wohnen, wo ich gerade bin, haben vor 4 Tagen, glaube ich, 200.000 Leute demonstriert. Also nicht 200.000, entschuldigen, 200.000 wohnen hier und 40.000 Leute haben hier demonstriert oder sogar 50.000, gibt es unterschiedliche Zahlen. Also ein Riesenprozentteil der Bevölkerung, die hier politisiert ist und die auf die Straße geht und mittlerweile aber die Demonstrationen besonders in Santiago unglaublich unterdrückt werden. Nicht nur in Santiago, in Temuco ist es ein bisschen weniger, aber die Demonstrationen sollen nicht mehr stattfinden. Also es gibt eine neue repressive Vorgehensweise und auch medial sind die ja weniger präsent jetzt als am Anfang. Und das ist echt nicht so förderlich, weil das im Ausland weniger berichtet wird, bedeutet hier auch, dass Repressalien stärker durchgesetzt werden können. Viel wurde über Bolivien jetzt wieder geredet, aber über Chile, es ist total wichtig, dass die Berichterstattung stattfindet. Hier gibt es so viele Leute, die ihr Augenlicht verlieren, die ganze Zeit auf den Demonstrationen, weil ihnen ins Gesicht geschossen wird. Also es ist wirklich eine schlimme Vorgehensweise der Polizei gegen die Demonstranten und sehr repressiv mittlerweile. Oder eigentlich war es von Anfang an repressiv, aber es hat nicht aufgehört und auch vor allem in den letzten Tagen wird versucht zu verhindern, dass die Demonstrationen überhaupt stattfinden. Auch ganz normale Laufdemonstrationen.
Wow, also das war mir gar nicht klar. Also ich habe so damals auf Twitter so, ich glaube so Chile viola los derechos humanos, also Chile missbraucht die Menschenrechte oder so, gab es als Hashtag, so war überall, da war sehr viel Aufregung zu anscheinend eine Folter Einrichtung, die eingerichtet worden ist in einer U-Bahn-Station. Aber ich höre seit 2 Wochen ehrlich gesagt nichts mehr dazu. Warum ist das? Also man kennt so aus Frankreich die Gilets jaunes beklagen, das wäre so eine bewusste Nachrichtensperre, dass das nichts nach außen sichern darf. Siehst du das auch so? Oder ist es einfach, dass die Medien, die werden schnell satt und die geilen Bilder finden sie dann nächste Woche woanders?
Ich glaube nicht, dass es so eine Nachrichtensperre nach außen oder sowas gibt. Hier ist es natürlich so, innerhalb des Landes gehören die großen Medien den wichtigsten Unternehmern des Landes und ein wichtiger Fernsehsender auch dem Staat selber. Da ist es natürlich was anderes. Es gibt ganz viel Diskussion hier darüber, dass die Medien lügen. Und also in den sozialen Medien, aber auch, es finden Demonstrationen vor den Gebäuden der Medieninstitutionen statt und ihnen wird vorgeworfen ständig, dass sie lügen. Aber ich glaube nach außen, also jetzt gab es auch wieder, ich weiß nicht, ob es in dem Guardian oder in dem CNN Beitrag war. Es gab einen, der ist um die Welt gegangen mit einer Person, die er ins Gesicht direkt geschossen wurde und die auf einmal beide Augen verloren hatte. Und das ist ein Beitrag, der um die Welt gegangen ist. Also es gibt noch Berichterstattung nach außen und dies hat einfach abgenommen, würde ich schätzen, weil so viel anderes auch passiert wahrscheinlich in der Welt. Aber eben auch, weil das die Form der Berichterstattung ist. Kurz was berichten und dann ebbt's wieder ab. Aber es kam jetzt im Spiegel auch wieder ein längerer Artikel und das ist schon wichtig, dass es überhaupt passiert.
Ja gut, also wir hoffentlich leisten unseren kleinen Beitrag und wir bitten auch an alle Hörer, teilt das bitte weiter, weil die linke Perspektive kommt so selten vor auch in den deutschsprachigen Medien. So, wie ist überhaupt dann zu diesen Protesten gekommen? Also wir sehen diese Bilder, diese Cacerolazos, ist das richtig? Wo alle so auf den Kochtöpfen schlagen. Aber was war der Auslöser? Wie ist es zu diesen fast so revolutionsartigen Zuständen gekommen?
Man muss wissen, Chile ist seit 30 Jahren jetzt aus der Militärdiktatur raus. Die Leute hatten große Hoffnungen an die Zeit danach. Ab den 90er Jahren, dass sich jetzt alles ändert. Aber Chile ist durch eine enorme Kontinuität gekennzeichnet. Die in Argentinien und anderen Ländern, wo die Militärdiktatur überwunden wurde, war das anders. In Chile war das so, die Verfassung ist immer noch die gleiche der Militärdiktatur. Die politische Elite ist genau die gleiche wie in der Militärdiktatur. Die ökonomische Elite ist genau die gleiche. Die wichtigen Gesetze, wenn es um Wasserprivatisierung geht, aber auch viele anderen, alles ist privat. Es ist einfach eine gesellschaftliche Verfassung, die eine hohe Kontinuität zur Militärdiktatur aufweist. Auch was eine andere Kontinuität ist, politisch haben sich die Leute lange Zeit, auch in den 90er Jahren, noch nicht wirklich getraut, öffentlich politisch zu sprechen. Das hat angefangen erst mit den Schüler- und Studentenprotesten ab 2005. Ab dann hat sich das geändert, das ganze politische Klima, und das ist deswegen auch nicht so, dass es erst ab jetzt ist. Was das Neue jetzt ist, das ist einfach das Ausmaß des Protestes. So viele Leute, die sich beteiligen und im ganzen Land. Und das ist eine richtige Politisierung von verschiedenen Orten. Wir waren auch in kleineren Städten, wo vielleicht 30.000 oder 20.000 Leute leben und die ihre größten Demos mit 5.000 bis 6.000 durch die Stadt haben. Also sich ganz viele Leute beteiligen. Und das ist eine richtige Politisierung in den Ländern, also in den ländlichen Bereichen auch, aber auch in den Städten durch die Gesellschaften durch gibt. Und das sind nicht nur Studenten, die da auf die Straße gehen, sondern es gibt auch Streiks von Hafenarbeitern. In der größten Kupfermine der Welt wird gestreikt. Aber auch eben die ärmeren Teile der Bevölkerung, die natürlich auch nochmal besonders von Repressalien betroffen sind, die in ihren städtischen Randgebieten Proteste durchführen. Also es geht durch die ganze Gesellschaft durch. Es gibt eine gewisse Kontinuität seit der Politisierung, ab 2005, aber es ist eben auch jetzt in dem Ausmaß völlig neu. So viele Leute auf der Straße. Und die Repressalien sind natürlich auch neu. Der Präsident, also es hat ja angefangen damit, dass die Regierung, eine Kommission der Regierung, die Fahrpreise für die U-Bahn erhöht hat um 30 Pesos. Das ist erstmal was, was ganz wenig klingt, weil also 1000 Pesos sind ungefähr ein bisschen mehr als ein Euro. Also um die im Wechselkurs klar zu kriegen. Ich glaube gerade ist.
Also 30 Pesos sind 30.
Das ist nicht so viel, aber man muss das so verstehen. Die werden kontinuierlich erhöht, die Fahrpreise. Und von Teilen der Bevölkerung in den Städten, die ärmer sind, gehen ein Drittel drauf von dem Lohn, den sie kriegen, allein um den Weg zur Arbeit und zurück zu bezahlen. Und Chile, wie gesagt, ist alles privatisiert. Die Leute haben enorme Gesundheitskosten, weil die Medikamente sehr teuer sind. Die müssen die Bildung zahlen. Die Mieten sind sehr hoch. Also im lateinamerikanischen Vergleich sind die Lebenskosten sehr hoch in Chile. Und der Mindestlohn ist bei umgerechnet nicht, also ich müsste mal hier kurz nachschauen, aber das ist, die Löhne sind total niedrig. Die Leute können sich ihr Leben unter den Bedingungen einfach nicht leisten. Du hast das jetzt Austerität genannt. Ich würde das eher neoliberale Kontinuität nennen. Also ich schaue hier gerade einmal eine Zahl nach. Die Hälfte der Arbeiter verdient in Chile weniger als 400.000 Pesos. Das sind etwa 480 Euro monatlich. Und die Kosten sind nicht wie in Deutschland so, dass du dann irgendwie schon eine Gesundheitsversicherung hast oder so. Dann musst du noch Abgaben zahlen. 480 Euro, damit kannst du unmöglich eine Familie finanzieren, wenn du solche enormen Lebenskosten hast. Und der Mindestlohn ist bei nicht mal 360 Euro im Monat. Und viele Leute beziehen eine Rente, die umgerechnet unter 180 Euro im Monat ist. Also die alten Menschen können überhaupt nicht leben. Und ich habe mir nur mal noch eine Zahl, die vielleicht interessant ist. Die 50% der Frauen, die in Rente gehen, verdienen unter 27.000 Pesos im Monat. Also das ist gar nichts, das sind 40, 50 Euro oder so.
Wow. Also es war also tatsächlich diese U-Bahn-Preiserhöhung um die paar Cent, die aber alles ausgelöst hat, eben weil der Druck schon so groß war, der wirtschaftliche Druck. Kannst du auch beschreiben, wie dann das alles vonstatten gegangen ist? Wie haben die Leute sich so organisiert, dass plötzlich alles auf die Straße kam? Oder war das nur so durch...
Vielleicht noch eine Sache, die ich gerade vergessen habe.
Dann bitteschön.
Die Haushalte sind unglaublich verschuldet auch in Chile. Ich komme gleich zu dem, was du mich gefragt hast. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, weil die interessant ist. Piñera, der jetzige Präsident, ist reich geworden durch das Kreditkartengeschäft. Der hat die Kreditkarten nach Chile gebracht und die Kreditkarten haben dazu geführt, dass sich in den Jahren seit der Ende der Diktatur die Leute, die Privathaushalte, absolut verschuldet haben und 70% der Privathaushalte heute verschuldet sind. Und natürlich auch von dem mickrigen Löhnen, die sie haben, noch einen Großteil an Schuldentilgungszahlungen leisten müssen. Also die Leute nehmen ganz viel neue Schulden auf, neue Kreditverträge, um die alten Kreditverträge zu bezahlen und kommen in so eine Kreditschlaufe hinein. So, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Selbst wenn man die ganzen Löhne und so nimmt und die ganzen Lebenshaltungskosten, die ständig steigen, dann gibt's auch noch die Schuldentilgungszahlungen, die zu leisten sind. Und die Leute kommen in den Teufelskreis. Das ist eine Situation, die gibt es schon länger. Und jetzt gibt es den Satz Chile despertó, weil die Leute nicht mehr sich davon aufhalten lassen, diesen Protest auf die Straße zu bringen. Und dieser Protest wird nicht immer vollkommen im deutschen Wortgebrauch vielleicht friedlich ablaufen, sondern der läuft so ab, dass eben auch mal Barrikaden gebaut werden. Und in diesem Protest am Anfang ist er so verlaufen, weil du das gefragt hast, dass die Leute gesagt haben, wenn ihr die U-Bahn-Preise immer erhöht, dann machen wir, wie kann man das auf Deutsch übersetzen, massive Fluten vielleicht in die U-Bahnhöfe rein. Also man springt über die Drehkreuze, die es hier gibt. Man springt einfach drüber und macht das kollektiv.
Okay, also wenn alle das zusammen machen, da kann die Polizei auch nichts machen, ja.
Genau, am Anfang haben das nur Studenten gemacht, aber dann haben sich immer mehr Leute beteiligt. Und das waren am Ende Massen an Leuten, die einfach auch wahrscheinlich zur Arbeit gefahren sind und so, und die über die Drehkreuze. Und das ist ein bisschen eskaliert. Die Polizei wollte das unterbinden und dann haben angefangen, die Metrostationen zu brennen. Warum, ist völlig unklar. Also es gibt viele Spekulationen hier, warum die brennen. Es gibt Analysen, dass das immer in abgeschlossenen Räumen angefangen hat zu brennen und es gar nicht sein konnte, dass die Demonstranten das selber angezündet haben, die Metrostationen. Aber das ist alles Spekulation. Am Ende haben viele Metrostationen gebrannt und Piñera hat den Ausnahmezustand ausgerufen in Windeseile. Und auch darum gibt es Spekulationen, wie das eigentlich stattfinden konnte, dass er so schnell den Ausnahmezustand ausruft. Dann haben in der ersten Nacht gleich angefangen, auch Leute Supermärkte zu plündern. Da sind aber überraschenderweise viele Supermärkte auch gleich abgebrannt. Auch da gibt es viel Spekulation, wie das passieren konnte. Weil die Leute nicht Supermärkte anzünden, in denen sie selber gerade sind. Dann sind viele Leute gestorben in den Supermärkten, also 15, glaube ich, in den ersten Nächten. Und einer davon wurde später rausgefunden, hatte 5 Kugeln im Bauch. Und dann gibt es wieder Spekulationen, dass der von der Polizei erschossen wurde und in diesem Supermarkt nur verbrannt ist. Also es gibt ganz viele Spekulationen auch über diese ersten 15 Tote, weil in diesen Nächten am Anfang eben 5 Leute vom Militär erschossen wurden bei Kontrollen und auch da unklar ist, ob diese Zahl nicht eigentlich viel höher ist.
Ich habe da viele Videos aus Chile und so gesehen, also viele Protestierende, die reklamiert haben, das wäre im Grunde gezielte Provokationen durch die Polizei, also Videos, die angeblich zeigten, also Polizisten in Zivil, die mit den Polizisten wären, die gerade irgendwas Dinge abgebrannt hätten oder so oder Steine geworfen hätten, als ob es eine bewusste Aktion wäre. Ich natürlich aus Deutschland oder Großbritannien kann kaum überprüfen, was wahr ist, aber die schiere Zahl an diese Meldungen, also da gibt's auf jeden Fall sehr viele Chilener, die das glauben, dass die Polizei sozusagen hinter eine Beschleunigung der
Gewalt. Also bis jetzt kann man, glaube ich, auch aus Chile raus nur sagen, dass es noch unklar ist, was da alles rauskommt. Also für die Leute ist auf jeden Fall, und das ist das Wichtigste, eine Riesenprovokation, dass hier das Militär seit der Diktatur wieder auf den Straßen ist. Also durch Santiago sind die Panzer gefahren. Ich war hier in Temuco zu der Zeit. Hier ist das Militär durch die Straßen gefahren, patrouilliert mit ihren Militärlastern. Die schießen dann teilweise in die Luft. Das war hier jetzt in Temuco nicht der Fall. Oder auch am Anfang eben wurden auch Leute erschossen vom Militär. Und das war so eine Provokation, dass es nochmal.
Wie ist das hat sich das alles verbreitet? Also es gab einerseits diese viele Proteste, viele mit dem Kochtopf, ne? Man schlagt auf dem Kochtopf, das hat auch eine gewisse Tradition, es macht ein irre Geräusch, aber auch jetzt, du sagst, die Streiks, sind das jetzt organisierte Streiks, organisiert von Gewerkschaften mit der erklärten Absicht, Piñera, den Präsidenten, zum Rücktritt zu erzwingen?
Also, wie ich gerade auch gesagt habe, dieses Symbol, dass das Militär auf der Straße ist, ist total wichtig gewesen, um das nochmal, die ganze Dynamik nochmal zu beschleunigen. Auch, dass es so eine starke Repression gab, hat das Ganze nochmal beschleunigt. Und jetzt gab es am Anfang die großen Demos und immer weiter diese Demos und dazu gibt es eben auch die Streiks. Und das sind nicht nur Streiks in den Gewerkschaften und in den verschiedensten Teilen der Exportsektoren, sondern vor allem im öffentlichen Dienst. Der öffentliche Dienst ist sehr stark in diesen Streiks. Es gibt hier total politisierte Krankenhäuser und die Schulen, diese Sektoren sind total wichtig. Es ist also nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass hier die traditionellen Gewerkschaften wie in Deutschland die IG Metall die führenden Streiks treibt, sondern es sind eher die des öffentlichen Dienstes, würde ich von meiner Perspektive so abschätzen. Die Masse der Leute stellen, die gerade streiken. Trotzdem wurde im Bergbau auch schon gestreikt und auch schon in den Häfen. Und das sind natürlich ganz strategisch wichtige Sektoren. Wichtig ist auch immer der Bereich der Transportunternehmen, ob die streiken. Ich glaube, einmal haben sie schon gestreikt, aber jetzt streiken sie wieder nicht und das ist so ein Hin und Her, weil dieser Transportbereich ist eigentlich ein traditionell eher rechterer Bereich. Der hat ja auch damals schon mit dem Boykott gegen Salvador Allende 73 mitgetrieben. Also es gibt auch gerade viel hin und her in dem Bereich der wichtigen sozialen Organisationen. Die sind aber primär erstmal für Verbesserungen, für soziale Verbesserungen in ihrem Bereich, um den sie sich kümmern, weil die Leute in dem im öffentlichen Dienst sind ganz oft outgesourced und gar nicht fest beschäftigt und verdienen weit unter dem Mindestlohn. Also selbst das, was ihnen legal steht, was ich ja gesagt habe, was überhaupt nicht viel ist, der Mindestlohn ist ja äußerst niedrig, selbst das kriegen sie nicht, weil sie outgesourced sind. Also scheinselbstständig, wie man im Deutsch sagt. Das heißt, die Leute haben dort mit ganz langen Problemen und wichtigen sozialen Problemen zu kämpfen und um die geht's den Leuten. Die Leute wollen solche praktischen Verbesserungen, aber eben auch eine neue Verfassung, weil wie ich schon gesagt habe, hier gilt immer noch die Verfassung der Militärdiktatur. Und eine der Sachen, die sich äußert, ist eben auch, Piñera muss zurücktreten, weil er das Militär auf die Straße geschickt hat. Das war sein Ding, warum es jetzt auch ganz stark um Piñera geht, also um den Präsidenten selber. Prinzipiell würde ich aber sagen, den Leuten geht es weniger um Piñera selber, als um diese Veränderung dieser Verfassung und dass eben wir hier in Chile die Menschen in einer absolut neoliberalen Gesellschaft leben. Und das verstehen die Leute und das wollen sie nicht mehr. Und Piñera ist jetzt natürlich ein Symbol. Er soll zurücktreten, weil er so repressiv gegen die Menschen vorgeht. Also wie ich schon gesagt habe, es sind mittlerweile, ich glaube, fast 6.000 Leute inhaftiert worden bei den Protesten. Es ist eine enorme Repression und alle kriegen die mit. Hier wird mit diesen Gummi geschossen und den verbleiten Gummi geschossen auf alle Leute geschossen. Nicht nur auf irgendwelche Leute, die sich vermummt haben. Und jetzt hat Piñera ein Gesetz erlassen, das noch mehr diese Repressalien steigern soll. Also ein Anti-Vermummungsgesetz soll verschärft werden, Anti-Barrikaden-Gesetz soll verschärft werden. Die Polizei soll aufgestockt werden. Es soll mehr Drohnen geben, die die Straßen überwachen in Falle von Demonstrationen und so weiter und so weiter. Es gibt also jetzt eine repressive Reaktion des Präsidenten. Deswegen geht es auch um den Präsidenten und um seinen Rücktritt. Aber prinzipiell haben die Leute hier es sehr klar, dass es um eine neue Verfassung und eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft geht. Das verstehen die Leute. Und die Probleme, jetzt habe ich immer ganz viel über soziale Probleme gesprochen. Man muss wissen, dieses Land ist ein extraktivistisches Land. Da geht es darum, Monokulturen anzupflanzen im Süden, Agrikultur, Forstindustrie, das Meer, die Küsten mit Lachsindustrie zu verseuchen und im Norden die ganzen Minen auszubeuten. Die Leute profitieren von dieser Exportsektorwirtschaft nichts. Alles soll exportiert werden und möglichst im Ausland in Dollar verwandelt werden, damit einige hier reich werden können. Und da wird die ganze Natur zerstört. Und das merken die Leute, weil ihre Lebensformen und Produktionsweisen damit kaputt gehen, die sie eben lange Zeit praktiziert haben. Und es gibt hier ein riesen Wasserproblem. Sowohl der Bergbau im Norden, in den Wüsten, braucht unglaublich viel Wasser, als auch die Forstindustrie im Süden braucht unglaublich viel Wasser, weil die ja die Monokulturen der Bäume haben, die ganz schnell wachsen müssen und alle 10 Jahre abgeholzt werden. Und dadurch haben die Leute auch kein Wasser mehr. Also es mangelt wirklich nicht nur am Geld, sondern am Wesentlichen. Und das ist ein Riesenproblem hier.
Da sollen wir vielleicht dann ein bisschen die tieferen Hintergründe erkunden, weil, also ich sage sehr oft, Großbritannien ist daran schuld, dass das Neoliberalismus sich durch die Welt verbreitet hat. Also 1979, als Margaret Thatcher gewählt wurde in Großbritannien, da ging es los, die Welt schaute zu und sehr bald ihr Rezept, was damals als absolut rechtsradikal galt, wurde überall adoptiert bis in die Parteien von Mitte-Links weltweit. Aber eigentlich das allererste Land, was das wirklich klassische neoliberale Programm angenommen hat, war Chile unter der Militärdiktatur von Pinochet. Und da finde ich, dass du sagst, dass im Grunde diese ganzen Strukturen noch so aufrechterhalten sind, dass zum Beispiel das, was wir auch in Europa, im Westen auch sehen, dass am Ende, wo man nichts mehr ausbeuten konnte, dann beutet man noch die Zukunft aus, im Grunde mit Schulden, Darlehen, Kreditkarten. Also die Regierung gibt nichts aus. Da muss es aber Wirtschaftswachstum geben, nach der Logik des Systems. Also müssen die Leute sich privat verschulden, sozusagen, um noch Wachstum überhaupt zu ermöglichen. Kannst du dann kurz was sagen? Was ist dann nach dem Fall Allende's, also nach dem Staatsstreich, natürlich gegen Allende von Pinochet unterstützt von den Vereinigten Staaten, was ist alles wirtschaftlich eingerichtet in Chile und wie hat sich das bis heute aufbewahrt? Also man sieht so oft, da wo Nationen sich anscheinend befreit haben, dass eigentlich die Kontinuität sehr stark ist. Also man denkt vielleicht auch an Südafrika. Ein einziges Gegenbeispiel ist vielleicht Bolivien, wo als ein indigener Präsident an die Macht kam, hatte tatsächlich die Agrokonzerne enteignet und jetzt haben wir den Salat, er würde entmachtet. So, wie ist es dann in Chile, diese Kontinuität?
Ja, also die Kontinuität bezieht sich, würde ich sagen, auf die unterschiedlichsten Bereiche. Angefangen mit einer unglaublichen Privatisierung der ganzen Wirtschaft und einer Konzentration des Eigentums an dieser Wirtschaft, aber auch der Medien in den Händen einer sehr kleinen Gruppe. Also die kleinsten 400, 500 Privathaushalte, das ist 0,01% der chilenischen Bevölkerung, konzentriert 10% des Bruttoinlandsprodukts auf sich und kontrolliert große Teile der wirtschaftlichen Sektoren. Das ist eine sehr kleine politische und ökonomisch herrschende Klasse, wo das Politische und Ökonomische auch sehr eng miteinander verfilzt ist. Die Leute kennen sich und die sind relativ homogen. Und das ist auch ein Grund, und diese Kontinuität hat Pinochet eingerichtet und die wirkt bis heute. Und das ist auch ein Grund, warum es keine, so würde ich das verstehen bisher, keine krassen Spaltungslinien in den Herrschenden bisher gibt, was zu einem Sturz Piñeras führen könnte. Piñera wollte nochmal versuchen, ob es nochmal gegen den Ausnahmezustand nochmal auszurufen in Chile. Und dann, so wie ich das in Erinnerung habe, hat das Militär auch gesagt, das machen sie jetzt nicht nochmal. Aber das heißt, also insofern gibt es auch schon Meinungsverschiedenheiten, aber keine Interessensverschiedenheiten. Es ist ein relativ kohärenter und homogener Block und bisher gibt es keine Bruchlinien innerhalb der Herrschenden in Chile.
Und wie sieht dann der Widerstand dann aus? Also ich höre immer wieder vom Frente Amplio, also so was wie Volksfront oder Breite Front dagegen. Wenn man hört, dass, also normalerweise man sagt, 3% des Landes müsste auf die Straße und dann kommt unverweiglich die Veränderung. Du beschreibst Städte, wo 20-25% der Bevölkerung anscheinend auf der Straße ist, aber Piñera ist immer noch im Amt. Wie formiert sich der Widerstand und in die Zukunft, was sind deren Perspektive, um zu gewinnen? Man würde denken, auch mit einer ganz normalen parlamentarischen Demokratie hätte er jetzt alle Chancen abgewählt zu werden, oder?
Ja, ich glaube, seine Zustimmungswerte sind bei 6% oder so. Also es gibt kaum Möglichkeit, noch weiter zu sinken in den Zustimmungswerten. Aber die Zustimmungswerte für die Beatriz Sánchez von der Frente Amplio sind auch nicht unglaublich hoch. Sie sind bei, ich glaube, 12-13% gewesen. Das heißt, die Leute, so würde ich Chile einschätzen, es gibt ein unglaubliches Bewusstsein des Verständnisses, Teil des Pueblos zu sein, also Teil des gemeinen Volkes. Das ist ganz stark verbreitet hier in Chile. Also was man als ein Proto-Klassenbewusstsein bezeichnen könnte vielleicht. Das ist kein Klassenbewusstsein, weil es hier nicht um eine lohnabhängige Klasse geht, sondern die Leute aus den pluralsten und verschiedensten Kontexten kommen, sozial. Aber sie verstehen sich als ein Pueblo. Und der Unterschied zu dem Pueblo zu gehören, also zu den 90% der Bevölkerung, die eine gemeinsame Erfahrung teilen von der Politik, enttäuscht zu sein, verlassen zu sein und nichts zu erwarten haben, das trifft nicht nur die rechten Parteien, sondern auch die Concertación-Regierung und mittlerweile auch ein bisschen die Frente Amplio. Nicht, dass die Frente Amplio irgendwie schon was vergeigt hätte, aber es ist nicht so, dass die Frente Amplio hier diese politische Oppositionsbewegung führen kann. Auf den Demonstrationen sieht man keine Parteien fahren, auch wenig von Gewerkschaften, sondern es ist die chilenische Fahne und es ist die Mapuche-Fahne und es sind Fußballclub-Fahnen und es sind soziale Organisationsfahnen, lokale Organisationen. Es sind solche Sachen, viel mehr als Parteien. Ich habe noch gar keine Parteienfahne. Das richtet sich gegen die politische Klasse. Und das ist auch, glaube ich, ein Zustand des chilenischen Widerstands, dass es im Unterschied zu den Protesten gegen Pinochet 89, 90, das waren organisiertere Proteste. Und das ist jetzt hier alles gar nicht organisiert, sondern das kommt ganz stark von unten. Und es gibt jetzt sowas wie eine Rätebewegung. Also Räte ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber nach Berufsgruppen und lokalen Bereichen gibt es Versammlungen, die darüber diskutieren, welche Forderungen sie haben an die Politik, aber auch an sich selber, welche Forderungen entwickelt werden sollen, wie eine Assemblea Constituyente, eine verfassungsgebende Versammlung eingerichtet werden sollen für eine neue Verfassung. Und mittlerweile rufen auch Bürgermeister zu diesen Versammlungen auf und tun sich mit denen zusammen. Und es gibt Diskussionen darüber, ob die Bürgermeister vielleicht näher an dem Pueblo sind und auch irgendwie Teil davon und nicht Teil der politischen Klasse. Da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede zwischen den Bürgermeistern. Also hier gibt es eine starke Trennung, ein Cleavage, ein Bruch zwischen oben und unten, der ganz stark wahrgenommen wird. Und das ist auch eine Entfremdung von der Politik als Ganzen und auch von den Parteien als Ganzen. Und das führt deswegen nicht zu einer Situation, wo man einen relativ homogenen Block heranwachsen sieht hinter einer linken Partei. Das ist nicht abzusehen bisher. Trotzdem hat die Frente Amplio in den letzten Wahlergebnissen immer recht gut abgeschnitten. Aber nicht so, dass sie es ist nicht so, dass sie jetzt die Proteste führen kann. Es hätte eine Chance gegeben, fast bei den letzten Wahlen, dass die Frente Amplio-Kandidatin in die letzte Runde der Präsidentschaftswahlen, also in die Stichwahl gekommen wäre. Aber, also wie gesagt, es ist nicht so, dass die jetzt am Kopf der Bewegung stehen.
Wenn du das sagst, das erinnere mich sehr stark auch an die Gilets Jaunes in Frankreich. Also mit ihren eigenen Räten, versucht so sich selbst so zu organisieren, ihre starke Ablehnung von Parteien. Der Thomas Piketty, der französische Volkswirt, er spricht jetzt neulich von der Brahmin-Klasse, also eine Klasse von Funktionären, von Parteien, also auch von linken Parteien, die sozusagen diesen Bezug zum Volk oder wie du sagst zum Pueblo verloren haben. Ist das dann auch so? Ich versuche das einfach zu verstehen. Woher kommt diese Ablehnung von den Parteien oder waren die Parteien einfach zu viel mit dem eigenen Süppchen beschäftigt und haben nicht gemerkt, dass gerade 1 Million Leute auf die Straße gehen?
Die chilenische Bevölkerung ist ja nicht jetzt, also es gab schon öfters 1 Million Demonstrationen gegen das private Rentensystem zum Beispiel, sind in Santiago schon mal 1 Million Leute auf die Straße. Das ist nicht so, dass die das nicht mitkriegen würden. Die Parteien, auch die linken Parteien, kriegen das mit. Aber es fällt ihnen unglaublich schwer, das in eine politische Veränderung umzusetzen. Weil, und das ist eben die Macht der traditionellen politischen und ökonomischen Klasse hier in Chile, die schaffen das abzuwimmeln. Die müssen sich nicht mit diesen Fragen beschäftigen. Wenn die 1 Million Leute auf die Straße gehen, sollen sie auf die Straße gehen. Dann wird das abgewartet, bis sie wieder von der Straße runter sind. Weil die Leute haben ja nicht viel Geld und die können sich es auch nicht leisten, lange Zeit demonstrieren. Das ist jetzt die Ausnahmesituation, dass die Leute schaffen, so lange auf die Straße zu gehen. Und es wird ihnen auch schwerfallen, ökonomisch nicht selber darunter zu leiden. langfristig. Also es ist nicht so, dass die Parteien das nicht mitkriegen. Aber auch die linken Parteien haben, so würde ich schätzen, bisher keine klare Strategie gefunden, diese politische Macht, die sie eigentlich haben, dadurch, dass so viele Leute auf die Straße gehen, nach links zu transformieren in eine Politik, die dazu führt, dass sich auch wirklich was verändert. Und das ist die Enttäuschung. Also die Unzufriedenheit mit den Herrschenden hat sich noch nicht in eine politische Strategie der Linken verwandelt.
Und es gibt kein konkretes Angebot von den linken Parteien, okay, wenn wir an der Macht sind, verändert sich dies und dies und dies und dies. Also zum Beispiel, wenn du sagst, eine extraktivistische Wirtschaft, die so viel auf dem Bergbau, auf Kupfer und so weiter basiert, dass man endlich diese Dinge wieder in Staatsbesitz nimmt. Oder so. Also ist das keine politische Forderung, die von den linken Parteien kommt und breite Zustimmung erfährt?
Also ganz grundlegend geht es in Chile um die Verfassung. Die Linke muss es erst schaffen, diese Verfassung zu verändern, um überhaupt grundsätzlich Sachen wie auch Vergesellschaftung und Verstaatlichung durchführen zu können. Und das ist das Ziel erstmal. Und das ist aber ziemlich schwierig, so eine Verfassung zu ändern. Und das wurde auch schon versucht. Bachelet hat es versucht und hat dann auch lokale Versammlungen einberufen, die aber sehr schnell in eine Pseudo-Richtung gegangen sind, sodass die Leute total enttäuscht waren und nicht mehr das Gefühl hatten, da wirklich etwas mitbestimmen zu können.
Also Bachelet, musst du vielleicht kurz erklären, war Sozialdemokrat? Wie sollte man ihn einstufen?
Ja, Entschuldigung. Michelle Bachelet ist eine Vertreterin der Concertación, ist ein Bündnis, lange Zeit nach der Militärdiktatur seit 99 den Präsidenten gestellt hat, die aber es nicht geschafft haben, obwohl sie eine sozialdemokratische Regierung sind, grundsätzlich was an den politischen und wirtschaftlichen Rahmen Chiles zu verändern, sondern innerhalb dieses Rahmens geblieben ist. Und das hat die Bevölkerung sehr stark enttäuscht. Und am Ende haben sie versucht, eine Verfassungsveränderung durchzuführen und haben eben diese öffentlichen Versammlungen auch abgehalten. Die sind aber in den Augen der Bevölkerung zu einer Farce verkommen, die eine Pseudobeteiligung der Bevölkerung darstellen. Und das hat die Leute enttäuscht und auch zu der Abwahl von Bachelet geführt. Also es war sicher nur einer von vielen Gründen. Und trotzdem steht die Bevölkerung jetzt wieder auf und sagt, wir müssen diese Verfassung ändern. Das zeugt auch, würde ich sagen, von einer sehr politisierten Bevölkerung, dass es nicht nur um den Rücktritt von Piñera geht, sondern dass ihr klar ist, wir müssen an diese Verfassung ran, wo zum Beispiel die Privatisierung der Wasserversorgung festgeschrieben ist, aber auch viele andere Dinge.
Was wäre dann für dich die Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario? Was könnte passieren, was müsste passieren, damit tatsächlich man die Verfassung verändern könnte? Was ist denkbar? Also ich weiß, solche Prognosen sind sehr schwer. Und was ist dann eher dann die schlechteste mögliche Ausgang? Also was für dich, an welchem Scheideweg stehen wir gerade?
Also Chile ist eine Immigrationsgesellschaft geworden. Hier sind viele Leute aus Haiti, aus Venezuela, die hier einwandern. Das gibt deswegen auch immer eine Gefahr, auch aus Bolivien kamen immer mal wieder Leute. Es gibt in Chile immer auch eine Gefahr, dass es zu rassistischen... Also ich glaube, die Gefahr ist weit geringer als in den meisten anderen Ländern, dass sich rassistische Bewegungen etablieren könnten. Aber es gibt eben einen Rechten, der heißt CAST, und der versucht hier eine sehr rechte Partei aufzubauen. Das sind Pinochet-Fans, die es auch in anderen rechten Parteien gibt, aber die sich dort versammeln. Der versucht, eine wirklich schlagkräftige rechte Partei aufzubauen, ist absoluter Rassist und hat einen Diskurs. Und das wäre eben das Worst-Case-Szenario. Die versuchen jetzt Chalecos Amarillos, also Gelbwesten, auf die Straße zu bringen. Und es gab schon einen Fall, wo ein so ein Typ mit einer Gelbweste auf die Demonstration geschossen hat und eine Person auch angeschossen hat. Er wurde auch schon festgenommen.
Also hier die Gelbwesten gegen die Demonstranten sozusagen.
Ja, das sind Leute aus der politischen und wirtschaftlichen Elite, die sich gelbe Westen anziehen, selber auf die Straßen gehen und gegen die Demonstranten vorgehen, auch teilweise bewaffnet. Die chilenische Oberschicht hat Waffen, also und hat eine Tradition, sich auch zur Not zu verteidigen, also im Anführungsstrichen zu verteidigen, eben gegen die Opposition vorzugehen. Das ist die Worst-Case-Szenario, dass sich solche Bewegungen durchsetzen, die den Rassismus verstärken und die in den Wahlen noch Zugewinne machen können, weil die Linke es nicht geschafft hat, mit den Protesten jetzt produktiv umzugehen. Also die Linke scheitert und die Rechte kriegt einen rassistischen Diskurs hin und spaltet die Gesellschaft und Kast gewinnt Zustimmung. Das wäre der Worst-Case-Szenario, würde ich sagen. Ein Positiv-Szenario wäre meiner Meinung nach, dass die Proteste nicht abreißen, was wirklich sehr schwer ist, weil das dauert schon 3 Wochen an jetzt, dass die Leute es schaffen, weiterhin auf die Straße zu gehen und Piñera irgendwann zurücktreten muss. Das wäre, glaube ich, mein Best-Case-Szenario. Und dann diese verfassungsgebenden Räte funktionieren und es zu einer wirklichen Verfassungsänderung kommt. Dann könnte auch die Linke wirklich, hätte sie Handlungsspielräume gewonnen, für die nächsten Wahlperioden auch wirklich eine linke Politik zu machen. Also nur so kommt sie aus dem Dilemma raus, selbst dann, wenn sie an der Regierung ist, keine linke Politik machen zu können.
Und haben die Protestler sozusagen ihre eigenen Anführerinnen und Anführer schon gefunden, sozusagen ihre eigenen Leute, die sie ins Parlament schicken würden? Oder sind sie noch sozusagen darauf angewiesen, dass die linke Parteien ein bisschen auf den Zug springen, auch wenn ein bisschen spät?
Wie gesagt, bisher sind die Proteste ganz dezentral und ich würde sagen unorganisiert. Die Proteste werden ausgelöst über soziale Medien und die haben sich nicht in eine politische Formierung, eine Bildung einer eigenen Führung oder eine Organisation übersetzt, die über die Bildung von lokalen und Berufsgruppen spezifischen Räte, Versammlungen hinausgehen würde. Das gibt es nicht. Und die Personen, die am stärksten oder die Figuren, die am stärksten von der Regierung auch von der Bewegung immer wieder gefeiert werden, ist ein Typ, der geht mit einem Stoppschild, vermummt mit einem Stoppschild auf die Straße und stellt sich den Polizei entgegen, oder ein Hund, der gestorben ist, der Matabaco heißt, also der Cop-Killer-Hund genannt wurde. Es gibt also völlig vorpolitische Figuren, die in dem Protest die Führungsfiguren oder die wichtigen Figuren werden, die sind aber nicht wegen ihren politischen Inhalten die Führungsfiguren, sondern als Symbol. Das heißt, die Symbolik ist total wichtig, ein geeintes Pueblo zu sein, das sich der politischen Klasse entgegenstellt, aber es hat nicht dazu geführt bisher, dass es in der Organisierung und in klaren politischen Diskurs sich transformiert hat, der auch Führungspersonen hervorgebracht hat. Das hat sich bisher nicht entwickelt und das hat auch vielleicht seine Ursache, dass vorherige Führungspersonen die Bewegung enttäuscht haben und das bisher sich noch nicht entwickelt haben. Es gibt wichtige politische Leute, zum Beispiel Boric von Frente Amplio, die sicher sehr wichtig sind, die teilweise selber auch auf den Demonstrationen waren, aber die sind nicht das Sprachrohr der Bewegung geworden.
So. Dann, Jakob, vielen, vielen Dank erstmal, dass du dabei bist. Ich finde es interessant, ein bisschen erschreckend auch, dass man merkt, so Millionen gehen im Grunde für linke Forderungen auf die Straße und die linken Parteien sind nicht dabei. Das war auch so in Europa vielleicht in 1860. Das wird sicher wieder vorkommen, aber linke Parteien, Chile despertó, Chile ist aufgewacht, aber die Parteien nicht immer. Und da sprich von einer Kluft auch zwischen Parteien und Volk, was sicherlich nicht gesund ist, weil man braucht halt eben diese Perspektive, okay, wir können hier jetzt was machen mit einer Wahl, da können wir tatsächlich eine andere Regierung ins Amt bringen, die radikal die Dinge verändern werden. Und diese Perspektive fehlt noch offenbar in Chile. Ich hatte auch noch eine Statistik gesehen, die mich wirklich vom Hocker gehauen hat, ist unter allen OECD-Ländern ist Chile das Land mit der höchsten Ungleichheit überhaupt weltweit. Also Jakob, du hast es auch schon erklärt mit den Unterschieden zwischen den Milliardären und Mindestlohn in Chile. Ist der Piñera, der Präsident, ist er Multimillionär oder ist er tatsächlich Milliardär oder hat das hier eigentlich nichts zu suchen?
Ich kann sein genaues Finanzvermögen nicht sagen, aber der ist mittendrin in den Forbes reichsten und einer der 10 reichsten Menschen in Chile. Also der lebt ein völlig anderes Leben als die Mehrheit der Bevölkerung. Und ich würde auch nicht sagen, dass die politischen Parteien gar nichts mit den Bewegungen zu tun haben. Sie schaffen es nur nicht, eben in den Bewegungen genügend Vertrauen zu entwickeln, selber die Führung übernehmen zu können.
Das ist tatsächlich ein Problem der Glaubwürdigkeit überall. Man redet auch viel davon bei der SPD, aber das ist da sogar auch bei der Linke. Teilweise ist es wirklich so, dass meine Stimme in einem Koalitionssystem dazu führt, dass es eine radikale Veränderung gibt. Man sieht selten. Wir haben das Glück, ein so ungerechtes Wahlsystem in Großbritannien zu haben, dass man durch Zufall sozusagen dann tatsächlich eine Labour-Mehrheit hatte, die mittlerweile sich verpflichtet fühlte, große Veränderungen vorbeizubringen. Weil deswegen gibt es Zehntausende, die wirklich auf der Straße als neue Freiwillige da Wahlkampf machen und dass so Bewegung da tatsächlich in eine Partei fließt. Aber wenn das die Ausnahme ist, ist das ein gefährlicher Zustand. Jakob, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Liebe Zuhörer, Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefällt, sagt's weiter, weil es ist unbedingt notwendig, dass wir auch aus Krisen wie diese in Chile lernen und dass wir unsere Perspektive ein bisschen verbreiten kann. Wenn es euch gefällt, also teilt es weiter. Wir haben so Facebook und Twitter und ihr habt WhatsApp und alles, was man sonst eigentlich, womit man Revolutionen vorbereitet in anderen Teilen der Welt. Wenn euch das gefällt, gib uns auch eine kleine Spende. Das wäre super, weil wir haben so viele Kosten und wir haben ein paar Spenden. Dafür sind wir extrem dankbar, weil allein mit der Technik und ein bisschen reisen, um auch Interviews oder so zu machen. Es kommen noch viele, viele spannende Gäste. Ich traue mich fast nicht, aber demnächst sollen wir Grace Blakely haben, Volkswirtin aus Großbritannien, sehr aktiv bei der Corbyn-Bewegung in Labour. Bitte, wenn es euch gefällt, sag's weiter. Und wenn nicht, sag's uns, weil wir wollen uns auch verbessern. Das war's und bis bald bei Hub10.fm.